Ich liebe Menschen, meistens jenseits der 50 oder 60, wo du einfach in jedem Satz merkst, wie verkorkst diese Generation ist und wie viel unaufgearbeitete Konflikte, Glaubenssätze und sonst was in diesen Menschen steckt. Und deren Lieblingssatz ist, hat uns ja auch nicht geschadet.
Mal so eine Schelle, wenn man zu spät nach Hause kam, hat uns doch auch nicht geschadet.
Hat uns auch nicht geschadet. Wir können halt keine Gefühle ausdrücken, lassen niemanden an uns ran und unsere Beziehungen sind auf einem sehr, sehr pragmatischen Ebene, ohne dass wir irgendeine Art Gefühlsausdruck unserem Partner gegenüber äußern. Aber hat uns doch alles nicht geschadet.
Brutal banal, der Podcast.
Hey Toni, let's go.
Fabi, welcome back aus der kurzen Sommerpause. Wie war dein Sommer?
Überraschend lang. Das ist so gefühlt zwei Sommer lang irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ja, ne? So die Sommerpause hat sich irgendwie so angefühlt, als wären es 2 Jahre gewesen.
Ja. Wie ist das passiert?
Weiß ich auch nicht. Aber umso schöner, dass es trotzdem vorbei ist.
Vielleicht kommen wir später nochmal drauf, warum die Sommerpause ein bisschen länger als geplant ausgefallen ist. Nicht, dass wir überhaupt eine Sommerpause geplant hatten.
Nicht, dass wir irgendwas geplant hätten. Okay, dann kommen wir später nochmal zur Sommerpause und wie die war. Kommen wir zur eigentlichen Einstiegsfrage, die mich tatsächlich interessiert. Weißt du, aus welchen Bestandteilen eine Sauce Bernadette besteht? Ich weiß gar nicht, ob die so heißt. Ich glaube schon, Sauce Bernadette. Was ist in einer Sauce Bernadette?
Berner Sennenhunde und Butter.
Richtig. Total richtig, ja. Ich kann es dir tatsächlich auch nicht sagen, weil ich es auch nicht weiß. Aber warum ich dich das frage, kennst du den Influencer und TikToker Levi Pernell?
Nein.
Gut. Kennst du überhaupt irgendeinen Instagram-Influencer, TikToker, irgendwas?
Meistens ist man ja irgendwie auf beiden Plattformen unterwegs. Aber tatsächlich, jetzt muss ich wirklich mal überlegen, ob ich einen wirklich so richtigen Influencer, naja gut, irgendwie, keine Ahnung, ist das ein Influencer? Tassim zum Beispiel?
Wer?
Entschuldigung. Tassim?
Was macht er? Macht er Werbung für Tassimo?
Nee, der macht so satirische Beiträge, würde ich sagen, so lustig. Also er ist halt Kurde und macht halt so Beiträge zum Thema Migrationshintergrund, Diskriminierung und so, aber halt auf so eine relativ lustige Art.
Ich glaube tatsächlich, ich weiß wer. Ich wüsste jetzt nicht, dass er so heißt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wer es ist.
Tassim Dungur und ich glaube, er heißt bei Insta Tadur. Und eigentlich kennt man den. Ich glaube, der hat irgendwie auch einen Grimme-Preis oder so gewonnen. Keine Ahnung.
Ja, als würde ich wissen, wer Grimme-Preise bekommt. Also, ich weiß, wer Champions-League-Sieger ist. Das weiß ich, wer einen Grimme-Preis bekommt. Nein, aber um auf die Sauce Bernadette zurückzukommen, der TikToker Levi Pernell, das ist auch, also, es ist einer, wo ich glaube, den würdest du auch ganz cool finden, weil der macht tatsächlich auch einen relativ vernünftigen, gesellschaftskritischen, humorvollen Content, würde ich es jetzt mal nennen. Und der war vor kurzem in einer Fernsehshow und da ging es nämlich, und da hat er so einen leichten Shitstorm ausgelöst, weil seine Frage war, was ist Bestandteil der Sauce Bernadette? Und seine Erstreaktion darauf war, das sind ja so alte Leute Fragen. Und er ist halt maximal Mitte 20 und hat sowohl in der Sendung als auch danach online ziemlich was ausgelöst, weil das natürlich, ja, ich glaube, wenn man das möchte, kann man das als Altersdiskriminierung darstellen, aber das wäre auch hart übertrieben. Er hat auch in der Sendung versucht, das so ein bisschen wieder, also sich selbst aufs Korn zu nehmen, indem er danach gesagt hat, er wäre eher so Spezialist bei Essensfragen zum Thema Tiefkühlpizza. Und ja, die anderen haben es aber nicht so lustig gefunden und haben das wirklich so als Beleidigung aufgefasst, dass er da auch nicht mehr rausgekommen ist.
Das Diskriminierung oder was?
Ja, keine Ahnung. Also fand ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber ja, da dieser Anschuldigung war er dann ausgesetzt, weil er gesagt hat, was ist in der Sauce Bernadette, sind alte Leute Fragen. Und ich sag mal so, du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch eher so ein Thema für alte Leute.
Ist ja eine Definitionsfrage, ne? Also ich meine, ich habe ja sowieso nur Instagram, aber ich glaube, nächstes Jahr werde ich dann auf Facebook wechseln, wenn ich 40 werde. Also
muss man auch, das ist im Grundgesetz verankert. Du brauchst ab 40 ein Facebook-Profil.
Instagram hat so einen Filter, oder? Du wirst gelöscht, wenn du dann null.
Du wirst gelöscht und kriegst dann auf Facebook auch automatisch irgendwelche Glitzerfilter und Deutschlandfahnen-Hintergründe. Das ist kriegst du automatisch, wenn du 40 bist und deutscher Staatsbürger.
Ich dachte, man bekommt dann jeden Sonntag automatisch von Facebook so ein KI-generiertes GIF zugeschickt, so lustige Glücksbärchis, die lachen und unter so einer Ballongirlande stehen, wo drunter steht, schönen Sonntag oder so.
Ja, ja, das fühle ich. Das fühle ich und da sehe ich mich auch in 3 Jahren.
Ich habe aber auch eine Frage. Gibt es eine Sauce Bernardes und eine Sauce Bernays oder gibt es einfach nur Toni, der sich nicht richtig gemerkt hat, wie es heißt?
Ey, ich schwöre, 100% ist es die Sauce Bernays, nicht Bernardes. Das habe ich habe Bernays und Hollandaise zusammengemixt. Aber ich glaube, es ging um die Sauce Bernays.
Ha, siehst du?
Aber hättest du dann die Frage beantworten können?
Nö, weiß ich auch nicht, was drin ist.
Immer noch Bernersennenhunde.
Bernersennenhundfleisch und Butter, wahrscheinlich.
Ja, aber es ist sehr wahrscheinlich die Bernays und ich war einfach zu dumm, mir diese eine diesen einen Soßennamen zu merken, was auch sehr viel über mein kulinarisches Niveau aussagt. Ja, das ist richtig. Ich glaube, Sauce Bernays wäre die richtige gewesen. Aber gut, Levi wusste es nicht. Du wusstest es nicht, ich wusste es nicht. Unabhängig davon, ob das jetzt wirklich eine alte Leute-Frage ist oder nicht, war dieser Levi, da möchte ich nämlich direkt mal zum nächsten Thema kommen, kurz darauf in einer, wo war er? Eine Sendung, die wir kennen, wie sie denn gleich? Hart aber fair, glaube ich. Der war in Hart aber fair eingeladen. Und da ging es um das Thema Social Media. Und da wurde er mit noch einem anderen Menschen, wo ich gerade nicht mehr weiß, wer es war, wurden zwei, Menschen gegenübergesetzt, die beide nicht so Social Media affin sind und eine typische ältere Generation Social Media Meinung haben. Und da hat Levi, weil er sich gedacht hat, ich kann gut in Fernsehsendungen mit Schlagwörtern und Sprüchen um mich werfen, direkt den nächsten Klassiker rausgehauen, über den ich gerne kurz mit dir sprechen möchte. Weil die eher ältere und Anti-Social-Media-Fraktion hat gesagt, ja, Social-Media für Jüngere müsste man verbieten, dies, das und ne, so ein bisschen halt auch realitätsferne Forderungen aufgestellt, weil sie, glaube ich, auch gar nicht wissen, wie das Ökosystem Social-Media funktioniert. Aber Oton war so ein bisschen, ja, sollte man verbieten, erst ab einem gewissen Alter und so weiter. Und dann hat Levi gesagt, wenn man das macht, müsste man konsequenterweise auch sagen, dass man Menschen ab 60 Social Media wieder verbietet, weil die ja auch nicht damit umgehen können und das für Zwecke verwenden, die vielleicht gar nicht so weder gesellschaftsrelevant noch gesellschaftsfördernd sind. Und hat er einfach gesagt, Social Media für Leute über 60 verbieten. Ich weiß jetzt nicht, wie ernst er das gemeint hat, aber diese These dachte ich, die nehme ich mal mit. Was hältst du von der Idee, bis zu einem gewissen Alter und vor allem ab einem gewissen Alter Social Media Kanäle und deren Funktion vielleicht einzuschränken?
Das Schlimme ist ja, dass ich halt mittlerweile in einem Alter bin, wo ich anderen Leuten erzähle, dass es irgendwie, als ich 13 gab, noch gar keine Handys gab oder halt so mit Antenne und Knöpfen halt, ne? Deshalb frage ich mich manchmal halt schon, okay, wie ist so meine Perspektive auf diese Sachen? Habe ich schon eher so ein, bin ich eher Boomer oder bin ich eher irgendwie Gen Z? Wo bin ich näher dran? Wahrscheinlich ehrlich gesagt eher Boomer. Weiß nicht. Also ich finde, das ist ja irgendwie eine Frage, du fängst ja eigentlich woanders an. Ne? Social Media kannst du nur nutzen, wenn du die Geräte dazu hast. Smartphone, Tablet, PC,
Mikrowelle,
Smart, Backofen und so, keine Ahnung. Und ich finde, da ist natürlich schon mal erstmal die Frage, brauchst du so ein Gerät schon in einem gewissen Alter? Braucht man mit 8 ein Smartphone oder mit 10 oder 12 oder 14? Ich würde jetzt die typische alte Leute Antwort geben. Hatten wir früher auch nicht. Hat uns ja auch nicht geschadet.
Genau, das ist, können wir gerne nochmal drüber reden, komme ich direkt ins Stottern vor lauter Gedanken. Ich liebe Menschen, meistens jenseits der 50 oder 60, wo du einfach in jedem Satz merkst, wie verkorkst diese Generation ist und wie viel unaufgearbeitete Konflikte, Glaubenssätze und sonst was in diesen Menschen steckt. Und deren Lieblingssatz ist, hat uns ja auch nicht geschadet.
Mal so eine Schelle, wenn man zu spät nach Hause kam, hat uns doch auch nicht geschadet.
Hat uns auch nicht geschadet. Wir können halt keine Gefühle ausdrücken, lassen niemanden an uns ran und unsere Beziehungen sind auf einer sehr, sehr pragmatischen Ebene, ohne dass wir irgendeine Art Gefühlsausdruck unserem Partner gegenüber äußern. Aber hat uns doch alles nicht geschadet. Ist doch völlig normal.
Klingt voll entspannt, wenn du das so erzählst. Aber mal ernsthaft, also Social-Media-Verbot bis, keine Ahnung, 16 war so das Letzte, was ich gelesen habe. Also aus dem ersten Impuls heraus würde ich sagen, ja, finde ich gut. auch irgendwie Handyverbot an Schulen, ja, finde ich auch gut. Ohne mich damit irgendwie intensiver beschäftigt zu haben. Also ehrlich gesagt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie sich irgendwie 12-Jährige heute austauschen und Kontakt halten. Keine Ahnung. Also die rufen sich vermutlich nicht mehr mit Festnetztelefonen an, wie wir früher.
Oh, Fabi, Zwischenfrage. Kennst du dieses Anklingeln?
Ja, wenn man abends ins Bett geht, bin gut nach Hause gekommen, kurz anklingeln und so.
Ja, oder auch einfach nur anklingeln lassen, um zu zeigen, ey, ich denke an dich. Das war, wie alt war ich da? Keine Ahnung, 14, vielleicht 15. Da hat man sich einfach gegenseitig angeklingelt, einfach um zu zeigen, ey, ich denke gerade an dich oder ey, du bist ein Kumpel oder whatever. Und dann hat man irgendwann kein Guthaben mehr gehabt, dann konnte man nicht mehr anklingeln und das war richtig bitter.
Machen die Kids heute das noch?
Ich glaube nicht. Ich glaube, die wissen gar nicht, was anklingeln ist. Aber das war früher ein Ding, anklingeln.
War ein Ding, ja. Das ist richtig. Also verrückt. Grundsätzlich, ich wäre, glaube ich, eigentlich schon dafür, dass das irgendwie ein bisschen restriktiver wäre, weil wenn ich das so in meinem Umfeld sehe und dann irgendwie sehe, wenn dann so irgendwie 7-Jährige oder 8-Jährige halt irgendwie mit eigenem Smartphone völlig unkontrolliert überall unterwegs sind, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, auch gleiches Thema alte Leute oder ältere Leute, sage ich mal. Das ist ja sowieso ein riesiges... Also
wir können schon bei Menschen ab 60 von alte Leute sprechen.
Ich spreche jetzt 20 Jahre.
Grüße an meine Eltern.
Mal, Toni.
Ey, da bin ich immer noch nicht 60, aber sorry.
Aber du kannst es dir vorstellen vielleicht.
Ja, es ist greifbar.
Ist natürlich auch ein Problem, weil ich sag mal, die Fähigkeiten irgendwie Fake News oder irgendeinen Blödsinn zu erkennen, weil man halt nicht sozusagen Digital Native jetzt unbedingt ist, würde ich sagen, ist halt oft nicht besonders gut ausgeprägt. Und wenn man so ein bisschen diesen ganzen Schwachsinn da, Corona und Verschwörungstheorien, die da irgendwie rumzirkeln.
Kurze inhaltliche Frage, damit alle 5 Zuhörer wissen, auf welcher Seite der Verschwörungstheoretiker du bist. Meinst du mit Schwachsinn und Corona und Verschwörungstheorie die Leute, die sagen, das gab's gar nicht? Oder bist du einer derjenigen, der sagt, die Leute, die diese Theorie haben, sind die Schwachsinnigen? Einfach nur, damit die Leute dich besser einordnen können.
Ich meine natürlich die Leute, die ernsthaft glauben, dass die Impfung wirkt.
Ja, das ist schon so. Das ist ja nochmal eine ganz spezielle Art von Leuten.
Also, ich meine, ich weiß nicht, ob man das, wir machen ja auch manchmal Videosnippets, ne? Also, wer so über meinem Kopf die Bücher im Regal sieht, der sieht, glaube ich, dass ich eher auf der Seite der richtigen, echten Wissenschaft stehe. Von daher, ja.
Frage aus der echten Wissenschaft, welche Sternzeichen hast du?
Fische, Aszendent, Klapperschlange, keine Ahnung, was gibt's für Aszendenten. Ja, aber das ist ja auch ein Problem, ne? Die sind nicht digital affin, vielleicht schon, aber keine Digital Natives, fällt vielleicht schwer, irgendwie Sachen richtig zu filtern und einzuordnen. Und das ist halt schon irgendwie ein Problem. Man müsste eigentlich in dem Kontext dann sagen, da müsste ja jedes Jahr das Social-Media-Endalter um ein Jahr steigen, weil ja sozusagen die digital aufgewachsenen Menschen nachrücken. Ne? Also das ist dieses Jahr 60, ja, nächstes Jahr 61 verstehe. Und so weiter. Also verbieten, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was so ein Verbot bei Jugendlichen bringt, weil wie willst du es verifizieren? Also keine Ahnung, gehst dann bei Instagram rein, bist du schon 16? Ja, nein, also keine Ahnung. Willst du da irgendwie mit deinem Personalausweis und dieser Ausweisfunktion, die niemand benutzt, weil Deutschland sie wieder so unfassbar kompliziert gemacht hat mit 8 PIN-Codes und hast du nicht gesehen, dass du dich damit nicht ausweisen kannst? Oder wie willst du es machen? Musst du eine Kreditkarte hinterlegen oder so, die du halt erst ab 18 oder was haben kannst? Glaube ich, gar nicht so easy umzusetzen. Und ja, gerade bei älteren Leuten, ich sag mal, es ist ja nicht nur ein Social-Media-Problem, du kannst in Hamburg zum Beispiel keine Fahrkarten mehr im Bus kaufen. Du kannst halt nur noch über die App Fahrkarten kaufen. Das ist halt schon...
Und hat sich dann das Durchschnittsalter der Fahrgäste um 20 Jahre verringert?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Hamburg ist ja eh eine relativ junge Stadt, eine der jüngsten Städte, glaube ich, in Deutschland, also Großstädte. Eh nicht so ein wahnsinnig hohes Durchschnittsalter, aber das sind ja alles so Probleme, die die ältere Generation eh schon hat. Und was ich mir immer denke, also meine Oma ist im Altersheim, die ist auch schon dement und so, ist nicht mehr so ganz schön, sich das anzuschauen. Aber gerade so diese Generation, die vielleicht schon wirklich deutlich älter ist, 70, 80, 90, nicht mehr so die sozialen Kontakte hat, nicht mehr rausgehen kann, nicht mehr so die die Ansprache hat von, ja, von ihren Hobbys her und so weiter. Man verarmt ja auch geistig, ne, kriegt nicht mehr so viel mit. Und ich finde das ehrlich gesagt total schade und irgendwie auch paradox, dass das wahrscheinlich die Altersgruppe ist, die am stärksten von digitalen Technologien und Möglichkeiten profitieren kann. Telemedizin, ich muss nicht zum Arzt gehen und da irgendwie mit meinem Rollator oder mit dem Taxi hinfahren. Informationen, Austausch, Videocalls, hast du nicht gesehen. Also du könntest alles, was die wegen ihres Alters und ihrer Gesundheit nicht mehr können, eigentlich relativ gut mit entsprechenden Technologien kompensieren. Problem ist nur, keiner kann sie bedienen. Keine Ahnung, wie das dann bei uns ist in 30, 40, 50 Jahren so, aber das finde ich, ist eigentlich so ein bisschen bitter, ne? Du siehst so diese Menschen, die so sozial und emotional und an ihrer gesellschaftlichen Teilhabe halt verarmen. Und es gäbe eigentlich Lösungsmöglichkeiten, aber sie können sie einfach nicht benutzen.
Ja, und das ist, das mündet ganz gut in die, in den Ansatz, den ich zumindest in meinem Kopf habe, weil das, was du gesagt hast, also ich glaube, von der Meinung her sind wir uns da sehr ähnlich. Und gerade auch das Thema mit, man müsste die Altersgrenze ja jedes Jahr nach oben schrauben, weil man ja mit diesem Thema aufwächst. Das ist ja etwas, was man sehr viel besser in den Griff bekommen könnte, wenn man viel besser und transparenter und auch öffentlich wirksamer über diese Themen aufklärt. So, ich zum Beispiel hatte in der Schule Werken. So, warum zum Teufel hatte ich Werken? Oder warum gibt es eine Werken-AG? Warum soll ich lernen, wie man eine scheiß Plattsäge oder wie auch immer die Dinger heißen, verwendet? Und wenn es das gab damals, weil Handwerk in irgendeiner Form dazugehört hat oder die Leute gesagt haben, ey, man will ein bisschen die Kreativität fördern oder was der Grund dafür ist, warum macht man heute nicht das Thema Social Media? Bringt man das nicht mit in die Schulen rein?
Weißt du? Ich glaube, du hattest Werken, weil es im Osten zwar eine Laubsäge gab, aber kein Computer.
Ja, auch das könnte, ja, ich weiß, das ist durchaus möglich. Es gab in den Westpäckchen waren immer Schokolade, Jeans und ein kleiner PC. Aber, also weißt du, ich finde, man könnte Jugendliche, ich glaube, ein Verbot hält niemanden davon ab, das macht es ja nur interessanter. Ich glaube aber, dass der Staat, dass die schulischen Einrichtungen und ganz viele andere Einrichtungen auch mittlerweile einfach viel mehr Fokus drauf legen sollten, die jungen Menschen für Social Media zu sensibilisieren, weil sie nutzen es in einem Alter, wo sie die Reich und die Tragweite dessen, was sie online präsentieren, ja noch gar nicht so richtig verstehen und einschätzen können. Und wenn sie lernen würden, das besser zu verstehen und besser einzuschätzen, würden sie, zumindest nicht alle, aber teilweise vielleicht auch anders damit umgehen. Ich glaube einfach, dass das ganz große Problem ist, das, also würde ich jetzt mal so in den Raum werfen, dass die Menschen, die darüber entscheiden, wie integrieren wir Social Media in unseren Alltag, wie integrieren wir generell Technik, Digitalisierung und so weiter in unseren Alltag, dass diese Menschen selber nicht unbedingt die affinsten für diese Themen sind und deswegen sich dagegen wehren, das so in den Alltag zu integrieren, wie es vielleicht notwendig wäre, damit die Menschen besser damit umgehen könnten. Und das zählt für Jung und Alt.
Ja, aber dann müsstest du andere Sachen wahrscheinlich streichen und ich sag mal, ich glaube, jeder Merken. Möchte, ja, und ich weiß nicht, jeder möchte, glaube ich, irgendwie noch drei Gedichte von Wolfgang von der Vogelweide aufsagen können oder so dann später oder keine oder Ahnung.
Walle, manche Strecke. Ja, aber ja. Das ist ja ein guter Punkt. Ich meine, dass man so ein bisschen was über deutsche Literatur, Geschichte, Kultur im Allgemeinen, das macht ja Sinn. Man muss ja nicht entweder oder machen. Ich finde aber, dass die Jugend viel zu schlecht, also wirklich viel zu schlecht über die moderne Technik, über Social Media, über Online-Mechanismen im Allgemeinen aufgeklärt werden. Und dass sie dadurch ja Dinge machen, die am Ende nicht so gut sind. Und genau dasselbe kann man ja zumindest versuchen, anderen Menschen auch beizubringen und irgendwie, wie auch immer, ich bin jetzt kein Experte dafür. Ich glaube aber, dass der richtige Weg nicht der wäre, dass man Dinge für gewisse Altersgruppen verbietet, sondern dass man einfach viel mehr Möglichkeiten schafft, jeder Altersgruppe einen Zugang zu geben, um mehr über diese Themen zu lernen, um damit richtig umzugehen.
Empowerment.
So nämlich.
Ja.
So. Ja. Das wäre, das wird ja immer stärker. Also, Social Media wird ja nicht in 3 Jahren wieder weg sein. Es ist ja kein Trend. Also, es gibt bestimmt ein paar deutsche Muttis, die sich denken, ja, guck mal, das Internet ist Neuland.
Ja, weiß ich nicht, vielleicht haben sich auch 1995 Leute gedacht, so das Festnetztelefon oder das Fax, das wird es immer geben. Muss man fairerweise sagen, gibt es in Deutschland auch immer noch.
Wahrscheinlich auch nur in Deutschland. Das ist fester Bestandteil jeder deutschen Arztpraxis.
Ich arbeite ja in dem Bereich, wurde jetzt vor einer Woche noch gefragt, so, ja, kann ich das eben durchfaxen? Und ich war so, an wen? Ja, ich
sehe ich aus wie ein Clown. Ich habe keine Faxen gemacht.
Also sie konnte es auch kabeln, irgendwie mit Morsezeichen oder so, keine Ahnung.
Ja. Ja, das ist schon auch bitter.
Aber an sich, ich sag mal so, mit Blick auf die jüngere Generation bräuchtest du eigentlich ja schon sowas wie, ich meine, früher hatten wir ja sowas wie Hauswirtschaft auch. Das gab es ja zum Teil auch. Ne? Werken, Hauswirtschaft, weil man irgendwie dachte, ich meine, auch ein bisschen überkommen, wir sind jetzt nicht 1962 zur Schule gegangen, so lange ist jetzt noch nicht her, aber da dachte man sich, ja, also ne, mal so grundlegend wissen, wie man die Küche nicht abfackelt und wie ich ein Brett durchsäge oder irgendwie, keine Ahnung, ein Kartoffelstempelschnitzer oder so, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall voll essentiell. War vielleicht auch nicht mehr so richtig angesagt, ne? Aber eigentlich bräuchtest du ja sowas wie so ein, ich sag mal, Lebenstauglichkeitsunterricht. Kann man jetzt irgendwie sagen, okay, ja, eigentlich ist das Elternhaus dafür zuständig. Nur das Problem ist halt, wenn du halt, klar, die Kinder, die jetzt irgendwie 18 sind, haben jüngere Eltern, ne? Aber wenn deine Eltern halt selber irgendwie 40 plus sind, also ich merke das ja bei mir, keine Ahnung, ich habe keinen TikTok, ich habe keinen Snapchat, keine Ahnung was. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie bei allen Sachen dabei. Wenn ich jetzt mal
nur mit so einem Hundeohren und Nasenfilter kann ich mir richtig gut vorstellen.
Ey, es gibt Videos, aber die wirst du nicht sehen. Aber wenn ich
Gummischlange.
Gummischlange. Vielleicht posten wir das irgendwann mal auf unserem Kanal, wenn ich das freigebe. Nur wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt nochmal ein bisschen älter oder irgendwie einfach nicht so digital affin oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie soll ich meinen Kindern das dann irgendwie weitergeben? Also so eine gewisse, zumindest Grund irgendwie in der Richtung, also was brauche ich jetzt irgendwie so fürs Leben? Keine Ahnung, was ich jetzt irgendwie bunt oder dunkel oder hell wasche, okay, das kann ich vielleicht ausprobieren und irgendwann weiß ich es, ne? Aber keine Ahnung, auch wie funktionieren irgendwie Prozesse beim Amt. Was muss ich eigentlich machen, wenn ich ausziehe? Ich muss mich ummelden, ich brauche Strom, ich brauche Internet und so, keine Ahnung. Klar, wenn ich ein gutes Elternhaus habe, weiß ich das alles und kann auch fragen, aber ich glaube, haben wir ja auch so eine Situation, dass das halt nicht jeder hat.
Die können dann ChatGPT verwenden.
Ja, die können dann ChatGPT, ja, das stimmt. Warum gehen die überhaupt noch zur Schule? Verstehe nicht.
Ey, aber das wäre nochmal ein Thema für eine andere Folge, aber tatsächlich der Einfluss von ChatGPT, also ich kann da ja mal irgendwann, das ist jetzt nichts für heute, weil das ist vielleicht auch einfach super langweilig für alle, die nicht selber damit zu tun haben, aber mein Arbeitsalltag und die Prozesse in meinen Studios, in den Firmen und ganz, ganz viel, was damit zusammenhängt, hat sich in den letzten 12 Monaten krass verändert wie in den 6 Jahren vorher nicht. Also in den letzten 12 Monaten hat sich durch ChatGPT, durch KI allgemein, also ich würde gar nicht ChatGPT, weil das ist ja nur ein Anbieter, genauso nutze ich super oft Google Gemini und so. Aber durch KI im Allgemeinen hat sich in den letzten 12 Monaten so krass viel verändert und in meiner Welt auch krass verbessert, dass es wirklich eine viel größere Veränderung ist als alles das, was 5 Jahre vorher passiert ist. Und das ist ja was ja aber auch so ist, weil ich wähne mich jetzt mal als relativ technikaffin und KI-affin, wenn man sich damit auseinandersetzt und das auch nutzen möchte. Und diese Veränderung ist ja aber auch wieder nur dann möglich, wenn man das auch möchte natürlich, viele wollen das ja auch einfach gar nicht, wobei das vielleicht sogar Teil des Problems ist, wenn man sich da so ein bisschen für öffnet. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die da so eine persönliche Abneigung dagegen haben, dass sie halt, ich sag's jetzt mal sehr platt, durch diese Abneigung ihren Alltag so erschweren und nicht mehr hinterherkommen, nur weil sie selber keinen Bock haben und dadurch sich ja ganz viele Vorteile selbst berauben. Und das wird auf lange Sicht ja auch ein größeres Problem werden, wenn Menschen, die dafür nicht offen sind, weil sie denken, immer wenn ich was in dieses Handy reinspreche, hört das direkt der russische Geheimdienst und nächste Woche werden wir angegriffen, dann wird es ja immer mehr solche Probleme geben und immer mehr Diskrepanzen und eine größer werdende Lücke zwischen den Leuten, die es nutzen und ihren Alltag damit bewältigen und anderen Menschen, die sich dagegen wehren.
Also was ich total witzig finde, ich meine, KI ist jetzt ein Riesenthema und keiner von uns ist irgendwie so wirklich richtiger Experte, aber so aus Anwendersicht, seit wann ist das so aktuell so richtig Thema? Seit 2 Jahren, würde ich ungefähr sagen. Ne? Dann kam so ChatGPT und man dachte sich so, okay, wow, krass. Das kann jetzt irgendwie alles.
So ungefähr seitdem wir in der Sommerpause waren.
Ja, so kurz vorher, ne? Und ich habe das auch genutzt dann damals und ausprobiert und dachte mir so, ja, okay, es ist schon cool. Aber ich finde, man ist relativ schnell an die Grenzen gestoßen und es haben so ein bisschen die Anwendungsbeispiele gefehlt. Wie kann ich das in meinen Alltag, auch in meinem beruflichen Alltag integrieren? Teilweise waren dann die Lösungen auch noch nicht so gut, dass es wirklich ja eins zu eins das tun konnte, was ich irgendwie selbst, wenn es jetzt zum Beispiel um Texte oder sowas geht. Und du hattest natürlich am Anfang auch das Problem, dass du gerade, wenn du in der Firma arbeitest, natürlich mit diesen, ich sag mal, offene Lösungen nicht arbeiten kannst, aus Geheimhaltungsgründen. Ich kann ja zum Beispiel, wenn ich die öffentliche Suite quasi nehme von Gemini oder ChatGPT, die Daten, die ich reingebe, keine Ahnung, was damit passiert. Das System lernt da drauf und so, da kann ich schlecht unsere internen... Die bekommt Putin wahrscheinlich oder Xi Jinping oder Trump oder so, keine Ahnung. You never know. Mittlerweile gibt es ja aber auch super gute Firmenlösungen, ne? Zum Beispiel bei Gemini irgendwie, wo du weißt, ich kann da alles reinkippen. Also wir haben da heute noch drüber gesprochen. Wir haben so Confidentiality-Levels bei uns für Daten. Sozusagen 1 quasi Public Domain und ich glaube 5 ist so sozusagen super geheimes iranisches Atomprogramm mäßig.
Das, was in der Firmen in der Pharmaindustrie eben machen, super geheime Atomprogramme.
Und ich glaube, wir dürfen jetzt quasi bis zum vorletzten Level unsere Daten da reinkippen, weil wir das halt sozusagen als Kunde so irgendwie ausverhandelt haben, was mit unseren Daten passiert. Und jetzt kann ich damit arbeiten. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche so eine Veranstaltung, da lade ich Leute ein, ich brauchte eine Einladung. Ich habe keine Agentur gebraucht für irgendwelche Bilder oder Visualisierung oder so. Ich habe das in einer Stunde irgendwie mit Gemini gemacht und dann war das Ding halt fertig. Und da muss man halt schon sagen, wenn ich dann auch parallel sehe bei uns in-house, wir arbeiten ja auch mit Agenturen zusammen, manche sind super gut, die schicken dir super gute Sachen und kreative Texte, tolle Entwürfe und so. Das ist auch alles jenseits dessen von dem, was mir die KI liefern kann, weil es auch einfach ja sozusagen maßgeschneiderter für mich ist. Aber wenn man ehrlich ist, die Hälfte von dem, was ich in den letzten 5 Jahren bekommen habe, dafür muss ich nichts mehr bezahlen an irgendwen, an irgendeinen Grafiker, Grafikerin, Texter, Texterin, weil alles, was nur Durchschnitt ist, Durchschnitt kann die KI halt. Ja. Da muss ich nichts mehr machen. Also da brauche ich kein Briefing mehr für irgendwen schreiben, da muss ich nicht 3 Tage warten, bis es fertig ist, da muss ich nicht ein paar 1.000 Euro dafür auf den Tisch legen. Deshalb, da bin ich ja super gespannt. Ich komme ja selber aus dem Agenturbusiness, wie diese Landschaft in 10 Jahren aussieht. Es ist halt schon fraglich, wer noch bereit ist für einen Text, den ich sozusagen prompten kann innerhalb von 20 Sekunden und den ich dann vielleicht, wo ich dann nochmal eine Stunde dran sitze und den verfeinere, wer für den gleichen Text vielleicht noch 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro auf den Tisch legt. Das muss dann halt schon exzellente Arbeit sein. Ich glaube, da wird KI halt auch so eine Art Filter sein für Menschen, die einerseits das Tool beherrschen und ihre Arbeit damit quasi effizienter gestalten und für weniger Geld mehr Output generieren können. Oder halt eine entsprechend sehr, sehr gute Qualität einfach liefern.
Ja, ist ganz lustig, weil ich hatte gestern Abend ein Gespräch mit einer Person, die so ein bisschen PR-Arbeit macht und wo genau das Thema war. Die schreibt Texte für Zeitungen und so weiter über lokale Events. Und sie macht das alles noch selbst und hat dann auch gesagt, ey, wer weiß, ob es diesen Job und diese Agentur und alles, was damit zusammenhängt, ob es das in 3, 4 Jahren noch gibt. Und da bin ich fest von überzeugt, dass es das noch gibt, aber dass sich das Angebot noch verändert und ich habe gesagt, die KI wird nicht die Agenturen ersetzen, aber Agenturen mit KI werden Agenturen ohne KI ersetzen. Und du kannst ja einfach dir einen GPT bauen oder einen Gem bauen oder whatever, den richtig gut prompten, mit richtig viel Wissen füllen, mit richtig viel Texten von dir füllen, mit dem Auftrag, dass die KI deinen Schreibstil übernimmt. Und dann machst du in Zukunft nur noch so einen 5-Zeiler über irgendein Thema und dann schreibt die KI den Bericht für dich und du guckst dann nur noch mal drüber. Und dann kannst du das gleiche Geld nehmen wie vorher, kannst aber doppelt so viel Aufträge annehmen, weil du noch die Hälfte der Zeit brauchst. So, und das sind ja, das ist genau das, wo, wenn du dann als Mensch, keine Ahnung, mit 55 oder 60 sagst, naja, früher ging es auch ohne und dieses KI-Kram und was weiß ich, was da alles Gründe sind, die dagegen sprechen, dann dann fällst du halt irgendwann hinten runter.
Ja. Ich hatte da, also gerade als das losging mit ChatGPT und so, war ich in Hamburg bei den OMRs. Da war das natürlich auch Riesenthema und es wurde gefragt, wie ist der Trend und werden jetzt unsere Jobs ersetzt, weil es ist ja eine Messe oder ein Festival, wo ja genau diese Leute sind, ne, die halt in der PR, im Marketing und so weiter irgendwie unterwegs sind. Potenziell alles Jobs, die die KI zumindest beeinflusst. Und da war eben auch die Antwort, naja, die KI wird nicht deinen Job ersetzen, sondern Menschen, die die KI benutzen können, werden deinen Job ersetzen, wenn du es nicht kannst.
Total, naja.
Und das ist, glaube ich, tatsächlich das Problem. Ja. Ich meine, schwer vorherzusagen, vielleicht kommen wir auch in 2, 3, 4 Jahren am Punkt, wo wir dann so ein bisschen wo wir dann Probleme damit haben, dass die KI halluziniert oder zu biased ist oder so, weil, ne, dieses typische Beispiel, was du halt hast.
Fabi, eine KI halluziniert auch nicht mehr als irgendein 60-Jähriger, der zu Hause vor seinem PC sitzt und irgendwas in seine Tasten haut. Also die Halluzinationen sind nicht das Problem.
Den buche ich gegebenenfalls auch nicht als Grafiker oder so, aber ne, du weißt, was ich meine. Ne? Du hast
ja, ja.
Du hast ja einfach eine Datenbasis, auf der das Ding halt lernt und mit der es arbeitet. Und wenn die halt nicht ausgewogen ist, dann sind die Ergebnisse halt auch nicht ausgewogen. Und das, da bin ich mal gespannt, wie die Entwicklung ist. Aber
ja.
Wie gesagt, ich bin auch echt nur Anwender und überhaupt kein Experte.
Ja, also ich habe überlegt, meine Ausbildung da zu machen. Gibt es da so Weiterbildungsformate und Möglichkeiten, weil es mich schon echt auch interessiert und ich glaube auch, dann mit dem Thema ganz gut umgehen kann. Aber Stand jetzt bin ich Anwender. Ich bin über meine Firma Anbieter im Sinne von, ich gebe meinen Kunden einen KI-Chatbot, den ich mit Wissen füttere. Aber es ist so, dass es gut funktioniert und dass dahinter noch ganz viele Automationen und Workflows laufen, die andere nicht haben und wo wirklich die Dinge besser funktionieren. Aber ich bin jetzt kein ausgewiesener KI-Experte, der dir sagen kann, so musst du prompten und du brauchst das Markdown und whatever. Da bin ich komplett raus.
Aber was ja schon ganz witzig ist, finde ich, ich habe ja auch eine handwerkliche Ausbildung vor 20 Jahren gemacht, dass man gerade wieder in so eine Phase rutscht, wo man das Gefühl hat, okay, Handwerk gewinnt wieder A an Ansehen und auch an Bedeutung grundsätzlich, ne? Auch so an Zukunftsperspektive, wobei, also ehrlich gesagt, es hatte schon immer Zukunftsperspektive, aber man hatte so ein bisschen das Gefühl in den Diskussionen so, ich sag mal, seit ich Abi gemacht habe, das ist jetzt ein paar Jährchen her, da gab es eigentlich nur einen Weg, mach eine akademische Ausbildung. Und viele Leute in meinem Umfeld, die keine haben, von denen habe ich auch immer mal wieder, ja, vielleicht hätte ich doch studieren sollen, vielleicht hätte ich doch noch ein Studium machen sollen und so weiter. Was ich schon immer irgendwie schwierig fand, weil ich mir so dachte, boah, weiß ich jetzt nicht, also eine Welt nur voll Akademiker ist ja ehrlich gesagt furchtbar, außerdem, keine Ahnung, wo kaufe ich mein Brötchen? Wer baut mir die Heizung ein? Ist ja kompletter Quatsch, ne? Aber du hattest zumindest so ein bisschen das Gefühl, einfach so durch die gesellschaftliche Diskussion, Handwerk wird eher so ein bisschen entwertet. Na, das machen die Leute, die kein Studium schaffen und so, was ja kompletter Blödsinn ist. Das ist ja, gerade wenn du dann vielleicht dich auch selbstständig machst, das ist ja unfassbar komplex und aufwendig. Aber so diese Stimmung ist entstanden und ich habe das Gefühl, das dreht gerade wieder so ein bisschen. Und das finde ich sehr spannend, muss ich sagen. Wo ich mir auch denke, vielleicht bin ich doch irgendwann wieder Konditor, weil mein Job halt so wie er jetzt ist, nicht mehr da ist.
Ey, da kann ich gar nicht zu sagen, wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich gar nicht so geantwortet, dass ich das so wahrnehme. Aber ich habe da jetzt auch gar nicht so viel Berührungspunkte mit, das in irgendeiner Form bewerten zu können. Aber wenn man es mal versucht, pragmatisch sich einfach von außen anzugucken, macht es ja Sinn, weil ja jeder Wirtschaftskreislauf oder jede Wirtschaftskurve so ein Auf und Ab ist. Ist ja immer so ein Wechsel zwischen Angebot und Nachfrage. Und in den letzten, wie viel Jahren auch immer, war das Handwerk halt nicht so hoch angesehen. Und klar macht es dann Sinn, dass irgendwann der Punkt kommt, wo vielleicht dann einfach die so wenig vorhanden ist, so wenige Handwerker da sind, weil jeder Bock hatte, was anderes zu machen, dass jetzt durch die hohe Nachfrage und das niedrige Angebot alles teurer wird, die Handwerker teurer werden, die Handwerker dadurch auch wieder einen viel interessanteren, besseren Lebensstil haben, weil sie mehr Geld verlangen können. Andere Menschen dann wieder lernen und sehen, ah, guck mal, Handwerker, da kann man was draus machen, da kann man sich ein richtiges Unternehmen aufbauen. Und schon wird's auch wieder interessanter für die Menschen, weil sie sich denken, ah, da ist ja richtig was zu holen. Das würde zumindest Sinn machen, wenn man das so betrachtet. Aber lass uns, weil wir haben uns ja vorgenommen, keine 60, 70, 80 Minuten Folgen mehr zu machen, Du hast ja verschiedene Themen mitgebracht. Ich möchte zu einer, also ich weiß ja immer nur das Oberthema, ohne zu wissen, worum es geht. Du hast aber eine Frage in unseren Chat geschrieben, die ich mal aufgreifen möchte. Warum sehen Polizisten immer wie Polizisten aus? Mir fällt gerade ein, dass ich das hätte vorher mal meinen Cousin fragen sollen, weil der ist nämlich Polizist.
Hast du ein Foto dabei? Ich möchte ein Foto sehen.
Ja, zeige ich dir. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob du damit meinst, dass Polizisten in privat aussehen wie Polizisten, dass man quasi erkennt, dass sie Polizisten sind, oder halt im beruflichen Kontext. Und da würde ich doch dann gerne antworten, weil ich sage, Fabi, in so einer Messerstecherei würde ich schon gern ausmachen können, wer von den beiden der Polizist ist.
Ich finde es halt total schade, dass die echt immer alle dasselbe anhaben. Also die sehen alle gleich aus, total frustrierend. Nee, ich meine tatsächlich eher so auch im Freizeitumfeld. Also wenn man mal jemanden irgendwie kennenlernt oder trifft oder so und man quatscht ein bisschen mit denen, so, ja, was machst du beruflich? Ja, ich bin Polizist, habe ich oft so den Impuls, dass ich mir dachte, ah ja, irgendwie überrascht mich das jetzt nicht. Das ist gar nicht wertend gemeint, also ich bin überhaupt gar kein...
Das Hakenkreuz auf dem Oberarm hat's verraten. Überrascht mich jetzt nicht, irgendwie hatte ich da so ein Gefühl.
Ja, das hast du jetzt gesagt, tatsächlich.
Aber beschreib doch mal so einen Polizist und dann kann ich dir sagen, ob zumindest, wen kenne ich noch? Noch jemanden? Oh Gott, am Ende kenne ich noch jemanden, fällt mir gerade nicht ein und der beleidigt mich dann. Aber bleib mal bei meinem Cousin. Beschreib es mal und ich guck mal, ob das ungefähr hinhaut.
Naja, also es macht natürlich auch irgendwo der Job, glaube ich, dass du halt eine gewisse äußere Erscheinung hast. Keine Ahnung, tendenziell ein typischer Polizist ist, das wird jetzt richtig klischeehaft, aber das ist mein Erleben. Oft junger Mann, manchmal junge Frau. Ich sag mal zwischen 23 und 35, sehr sportlich, oft ein bisschen zu enge Sachen an, also bei den Männern jetzt, bei den Frauen weiß ich es nicht, da kenne ich nicht so viele. Alle ungefähr den gleichen Kurzhaarschnitt. Oft auch einfach, und das gehört wahrscheinlich auch zum Job dazu, kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber so eine gewisse Ausstrahlung, leicht autoritär, bisschen Freizeitumfeld zu selbstbewusst, wo man, wenn man jetzt einfach irgendwie nicht in der Verkehrskontrolle ist und wo man ja vielleicht auch spüren möchte, okay, ich hole jetzt lieber den Fahrzeugschein und nicht das Springmesser aus dem Handschuhfach, kann ich schon verstehen, dass man da mit einem gewissen Auftreten irgendwie aufläuft, ne? Aber auch so im Freizeitumfeld, wo man so ein bisschen raus fühlt manchmal noch, weiß ich nicht, das ist so mein Feeling. Und also ganz ehrlich, ich bin jetzt auch wirklich niemand, der irgendwas gegen Polizisten oder Amtsträger hat. Ne? Super, dass es die gibt. Und jeder Kontakt, den ich bisher hatte, so wenn du mal Verkehrskontrolle oder sowas bist, war auch immer super nett.
Ja, aber hast du nicht letztens erzählt, dass du beim letzten G8-Gipfel da auch maskiert mit rumgerannt bist und Autos angezündet hast? Das passt ja jetzt gar nicht dazu, dass du nichts gegen Polizisten hast.
Ja, aber voll nett, ne? Also der hat den Stein einfach gefangen und zurückgeworfen, total freundlich.
Ja, es gibt auch nette Polizisten.
Nee, also muss ich wirklich sagen, ich habe keine negativen Erfahrungen mit der Polizei gemacht bisher. Aber wenn du jemanden begegnest, der dann sagt, ja, ich bin bei der Polizei, denke ich mir halt oft einfach so, ja, okay. Ja, okay. Mir was ich also, noch nicht geahnt habe.
Ja, okay, also um das abzurunden, das Alter ist ja, mein Cousin ist so alt wie ich, also der ist 37, also knapp über dem, was du beschrieben hast. Aber gut, Polizisten werden ja auch älter. Und sonst, den Klamottenstil kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber er hat auf jeden Fall auch eine Kurzhaarfrisur und ist eigentlich auch sportlich. Also das passt auf jeden Fall. Dominantes Auftreten, na, also du hast nicht dominant, du hast autoritär gesagt, das ist ja ein Unterschied.
Ja, also ich sag mal nicht autoritär im Sinne von, dass man jetzt jeden irgendwie beim Kartenspielen zusammenscheißt, weil man die Regeln nicht befolgt oder so, sondern einfach eine autoritäre Ausstrahlung.
Ja, ja. Nö, das würde ich jetzt auch sagen. Hat er auch so ein bisschen, aber würde ich genauso sagen, wie du sagst, ich glaube, das bringt der Beruf so mit, dass du das einfach übernimmst. Das ist ja in allen anderen Bereichen auch so. Also ich merke das auch ab und zu, dass ich das, was ich beruflich mache, mit in meinen Alltag reinnehme, weil ich mich bei gewissen Gedanken erwische, während ich mit Menschen spreche, oder dass ich auch Meinungen zu Themen habe, die ich habe, weil ich im beruflichen Kontext halt so damit umgehe, wie ich damit umgehe, und das dann halt mit dem, das ist, glaube ich, normal. Deswegen ist so ein gewisses Auftreten von Polizisten auch im Privatleben sicherlich gar nicht anders machbar. Von daher würde die Beschreibung ganz gut passen. Aber tendenziell zu enge Klamotten anhat, das gucke ich mir beim nächsten Mal nochmal an. Und ich meine mich zu erinnern, dass er immer den Podcast gehört hat. Das heißt, wenn er die Folge hört, wird er sich, kann er sich eh bei mir melden.
Polizei ist Ländersache. Der ist nicht in Niedersachsen, oder?
Ich werde jetzt. Nee. Und er ist das ist ja vielleicht auch was. Er ist gar kein, also er ist gar kein normaler Polizist. Total Quatsch, weil er ist natürlich Polizist. Aber er ist, oh Gott, ich will ihn jetzt gar nicht schlechter machen, als er ist. Hauptkommissar, Oberkommissar, irgendwas Kommissarisches. Also er ist jetzt kein Streifenpolizist, der Verkehrskontrollen macht. Er hat irgendeine andere Laufbahn eingeschlagen und ist Haupt-Ober-Feldwebel-Kommissar.
Polizei, Oberstabsbrandmeister.
Irgendwie sowas.
Zweiten
Grades. Er hat, glaube ich, sogar Feuer, also so Brandgeschichten sein Themengebiet. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht. Aber auf jeden Fall ist er irgendwas Höheres. Und das, wie gesagt, das mit den engen Klamotten, das gucke ich mir nochmal an. Ach, ey, jetzt gerade, siehst du, ich habe vorhin noch gesagt, es wird peinlich. Der Mann meiner Cousine ist auch Polizist. Ist mir gerade drauf gekommen. Der ist auch Polizist. Und es passt genauso. Auch sportlich, auch kurzer Frisur. Ja, ich merke, es ergibt Muster.
Ich meine, es trifft natürlich auch viele Männer zu. Also, damit ist irgendwie auch mal so ein gewisses Auftreten verbunden. Ich fand es ganz witzig. Ich bin jetzt mit dem Zug gefahren am Montag, relativ lange. Saß da so in meinem Waggon halt und so schräg hinter mir saß so ein junger Mann, um die 30, würde ich sagen. Und er saß da halt so in seinem Sitz, irgendwie so Arme vor der Brust verschränkt, hatte irgendwie was auf seinem Tablet geguckt oder so, was man halt macht im Zug. Ich habe den so gesehen und dachte mir so, oh, der gibt mir halt so einen speziellen Vibe irgendwie, der Typ. Immer mal wieder so, wenn ich mal zur Toilette gegangen bin oder irgendwie, ne, mal gesehen und dachte so, macht das was mit mir, so, das erinnert mich irgendwie an wen. Und dann ist er irgendwann mal aufgestanden, also wie gesagt, er saß so in seinem Sitz, so Hände vor der Brust, irgendwie Handy so auf der Brust abgelegt, ist er aufgestanden, hat die Arme dann auch runtergenommen und dann hat er ein T-Shirt an, wo Polizei draufsteht. Und ich dachte mir so, ja, jetzt macht alles Sinn und keine Ahnung, jetzt ist der Groschen gefallen, warum ich irgendwie so ein Gefühl hatte.
Dass du deine Drogen schnell verstecken musst.
Ich kenne den Vibe. Er hat dann direkt das ICE-Fenster eingeschlagen und meinen Koffer rausgeworfen.
Ganz normale Reaktion, wenn man einen Polizisten sieht. Ich glaube, das macht einfach jeder so.
Toni, nächstes Thema, vielleicht nur eine ganz kurze Meinung dazu. Von Polizisten weiter zu Rechtsextremisten.
Warum weiter?
Das ist total schön, wenn man einfach mal nur diese Vorlage geben kann und überhaupt gar nichts Wertendes, Lustiges sagen muss, sondern einfach nur weiß, was gleich kommt. Ja. Hast du eine Meinung zu Maler Svenja?
Kann es sein, dass ich mich jetzt nochmal in dieselbe Richtung begebe wie vorhin, als ich Sos Bernardes gesagt habe, statt Bernays. Aber wer zur Hölle ist Maler Svenja?
So, jetzt musst du mal googeln, auf jeden Fall. Ich würde ja sagen, wir schmeißen euch den Link in die Shownotes, aber das machen wir eh nicht. Maler Svenja, wie hieß denn der Typ vorher?
Das der Typ, der in Sachsen im Knast ist?
Ja, das ist dieser irgendwie Rechtsextremist,
ich wusste gerade nur nicht, dass er Maler Svenja heißt. Ja. Das war Thema bei uns zu Hause, also haben mir meine Eltern von erzählt. Das.
Ich weiß auch nicht, weshalb der da jetzt irgendwie vor Gericht steht, Volksverhetzung oder weiß ich nicht, ob er irgendwas angezündet hat oder so, keine Ahnung, was die halt so machen, da bei euch da drüben. Aber das fand ich halt schon sehr interessant, dass er sich jetzt als Frau identifiziert, sich Maler Svenja nennt, mit so einem riesigen Strohsonnenhut und letztlich zum Gericht kommt, aber eigentlich so aussieht wie dieser. Wie hieß denn diese Serie auf MTV damals noch? Orange County Motorcycles mit diesem Porno-Bart und so. Also sehr interessanter Stil und
Also
was sagst du zu dem Move? Kaufst du ihm das ab?
Also auf gar keinen Fall kaufe ich ihm das ab. Aber er bewegt sich ja, zumindest mit dieser Thematik, innerhalb des deutschen Rechts. Daher ist es ja sein gutes Recht, das auch zu machen. Und genau das ist so ein bisschen auch die Krux oder so, das Problem. Also, es gibt ja ein Gesetz, was ja noch nicht so alt ist, was das ja ermöglicht hat, dass man sich mittlerweile relativ einfach neu identifizieren kann. Und grundsätzlich ist das ja auch gut. Aber natürlich, wenn man versucht, für die richtige Bevölkerungsgruppe etwas zu vereinfachen, macht's das natürlich aber auch für die ganze restliche Bevölkerung genauso einfach. Und dann ist ja der Missbrauch von solchen Gesetzen nicht mehr weit. Das ist ja schon immer so gewesen, das bringt das ja mit sich. Und deswegen tue ich mich schwer damit, das zu bewerten. Also ich würde gar nicht bewerten, was macht er. Und also er macht es ja bestmöglichst, um da in irgendeiner Form gut raus wegzukommen. Das, was ich jetzt dann schon daraus resultierend gehört oder gemerkt habe, dass die Menschen halt sagen oder dass viele sagen, ja, das Gesetz ist Schwachsinn und das ist blöd und der Staat ist ja selber schuld, wenn man solche Gesetze erlässt, weil natürlich wird das so gemacht. Und das ist für mich so ein bisschen zu einfach, weil jedes Gesetz gibt dir halt Grenzen oder öffnet dir Grenzen und dann kann man die halt verwenden. Ob das dann jemand missbraucht, ist ja erstmal nicht in der Verantwortung des Staats. Sonst könntest du ja jedes Gesetz in irgendeiner Form hinterfragen. Und wenn du irgendeine logische Lücke findest, das sofort ad acta legen. Ein Beispiel, was mir dazu eingefallen ist, ich hoffe, dass es einigermaßen so erklärt, dass man versteht, worauf ich hinaus will. Zu Corona-Zeiten und Lockdown-Zeiten gab es ja diese Erstgangs-Ausgangssperren und dann gab es ja auch diese Distanzthemen im Sinne von, du darfst nur so und so viel Kilometer von zu Hause wegfahren. Irgendwas war doch da. Kannst du dich daran erinnern?
Ja,
30 Kilometer Umkreis, irgendwas mit so, du darfst nur so weit und so weiter oder im Zug durftest du auch nur in gewisse Waggons und so weiter, einfach nur um eine zu große Ausbreitung zu vermeiden. Da gab es ja auch Menschen, die gesagt haben, ja, was ein schwachsinniges Gesetz, bis 30 Kilometer ist es okay und ab Kilometer 31 ist es gefährlich. Und da denke ich mir auch, nee, Heiko, so, das ist ja nicht gemeint, sondern man muss nur einfach eine Grenze setzen, damit man es eindämmen kann. Und eine Grenze muss messbar sein, sonst ist es keine Grenze. Und da muss man eben irgendwas sagen. 30 ist ja keine wissenschaftliche Zahl, weil man sagt, der Virus ist ab dann nicht mehr gefährlich, sondern die hat man einfach gesetzt, damit man sagt, ey, bis dahin und nicht weiter, damit wir einfach irgendwas tun, um ein bisschen einzudämmen. Aber das ist nun mal per Definition eine Grenze, dass man so eine messbare Zahl festlegt. Keiner sagt, dass der Virus ab Kilometer 31 nicht mehr gefährlich ist, aber wir müssen ja irgendwo anfangen. Und die Menschen, die sich dann hinstellen und sagen, Kilometer 31 ist es nicht mehr gefährlich, die Regierung ist so dumm, das sind die Menschen, die sich halt auch geschlechtlich neu identifizieren, um dann irgendeinen eigenen Vorteil daraus zu schlagen, die aber den Ursprung des Gesetzes und den eigentlichen Vorteil des Gesetzes für die Menschen, für die es relevant ist, nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Also um die Frage zu beantworten, er macht irgendwas, was laut Gesetz okay ist. Also kann man da jetzt keine große Meinung haben. Ich glaube, jeder weiß, dass er das macht, bestmöglichst da rauszukommen. Und da es dieses Gesetz gibt, was für viele Menschen gut ist, hat er eben das Recht, das auch zu tun. Also soll das tun. Das muss man in Kauf nehmen. Das ist einfach so. Muss man einfach mit umgehen, weil diesen, ich nenne es jetzt einfach mal Nachteil in dem Fall, weil er, der das vielleicht nicht so richtig ernst meint, das nutzt, muss man in Kauf nehmen, damit aber viele andere Menschen, für die es relevant ist, einen Vorteil haben. Und das finde ich in Ordnung.
Also ich sehe das auch so. Du hast halt immer bei Freiheitsrechten, das ist ja auch bei der Meinungsfreiheit so. Also ich kann halt sagen, was ich möchte und ich sage halt vielleicht tendenziell eher nette Sachen. Du hast aber natürlich auch immer irgendwie die Tür offen für Leute, die halt nicht so nette Sachen sagen. Und da kann ich halt nicht sagen, ja, ihr missbraucht das jetzt. Also klar kann man das auch missbrauchen. Es gibt ja auch da irgendwie Grenzen und so der Meinungsfreiheit. Ne? Ich meine, so Volksverhetzung und weiß ich nicht was, aber auch da muss ich natürlich damit leben, wenn Leute sich dann halt hinstellen und sich einen Aluhut aufsetzen und sagen, ich wurde irgendwie von Bill Gates gechippt und keine Ahnung, Corona haben sich die Illuminaten ausgedacht. Ja, muss ich halt dann mit leben in dem Moment. Das ist halt der Preis, den ich dafür zahle, dass ich selber meine eigene Meinung.
Vor allen Dingen ist das ja völliger Quatsch, weil das mit Corona waren ja nun eindeutig die Tempelritter.
Tempelritter.
So nämlich.
Oder die Steinmetze. Ja, ich sehe schon, mit 45 Minuten haben wir es wieder richtig gut geschafft, Toni.
Ja, aber es ist auch eine ganz nette Länge so. Außer du hast jetzt noch irgendein wichtiges Thema, was du auf jeden Fall noch abhandeln möchtest.
Hey, ich habe noch einen Appell. Und zwar.
Versteckt eure Drogen besser, es könnte in jedem Zug ein Polizist setzen.
Haltet nach sportlichen jungen Männern mit Seiten Null Ausschau, sie könnten Polizisten sein. Nee, ich habe noch einen Appell, weil, wie gesagt, ich war jetzt diese Woche unterwegs und war auf so einem Arbeitsmeeting, wo so, weiß nicht, wir waren so 30, 40 Leute, die zusammengekommen sind. Und langsam geht ja die Erkältungszeit wieder los. Die Leute sind irgendwie krank und so weiter. Und wir hatten es natürlich auch in dem Kontext wieder. Unter diesen 40 Leuten dann natürlich auch der ein oder andere oder die ein oder andere saß, die dann eben krank war. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Toni. Also wenn ich jetzt so ein bisschen Halskratzen irgendwie habe, vielleicht kann ich den Tag dann noch zur Arbeit gehen. Oder wenn ich noch den letzten Reizhusten nach meiner Erkältung habe, vielleicht kann ich dann auch noch hingehen. Aber mich triggert sowas immer super hart, wenn ich irgendwo sitze, gesund bin und dann setzt sich neben mich jemand, der mich 2 Stunden lang aus 30 Zentimetern anhustet, wo ich mir schon immer denke, so ey, ganz ehrlich, ich würde auch gerne die nächsten Wochen auch gesund weiterarbeiten und irgendwie nicht krank werden, weil du dich jetzt hier reinschleppen musstest. Es gibt immer Ausnahmesituationen, wenn ich bei so einem Meeting oder Workshop eine super wichtige Rolle habe und nicht verzichtbar bin. Na, okay, meinetwegen versuch's irgendwie hinzukriegen, aber in dem Fall waren dann tatsächlich auch Kollegen da, die hatten keinen aktiven Part, die haben nichts gesagt, die haben sich auch wenig beteiligt, ist auch, wenn man nicht reden kann, weil die Stimme so im Arsch ist oder wenn man Halsschmerzen hat oder so natürlich, oder wenn man sich nicht fühlt, ne, ist auch schwierig, aber da muss ich halt echt immer sagen, so bleibt doch bitte zu Hause, lasst euch irgendwie updaten, arbeitet aus dem Homeoffice oder arbeitet halt gar nicht oder so, aber weiß ich nicht. Ne? Bei Corona war es teilweise so, da waren die Leute so pingelig, irgendwie hast du dich 5 Meter weiter hingesetzt und dich kurz geräuspert, weil du dich verschluckt hast und die Leute sind aufgesprungen, weggerannt, schreiend oder haben dich angepöbelt oder so. Und Gott sei Dank ist das vorbei, ne? Aber heute setzt sich jemand irgendwie in der Bahn auf deinen Schoß und hustet dir ins Gesicht und das ist voll cool. Und ich denke halt immer so, lass mich bitte in Ruhe, ich werde noch früh genug krank diesen Winter, es muss jetzt nicht schon irgendwie Ende September, Anfang Oktober losgehen. Aber du bist ja Arbeitgeber auch. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also ich sehe es erstmal, ich sehe es genauso. Ich sage jedem meiner Mitarbeiter, wenn es dir nicht gut geht, geh bitte nach Hause. Weil, ich meine, es gehört ja alles Teil zur Wahrheit. Also es gibt ja manchmal Mitarbeiter, die sind da, die kommen zur Arbeit, obwohl es ihnen nicht gut geht und lassen dann aber auch gerne so ein bisschen das raushängt, dass es ihnen ja eigentlich gar nicht gut geht und sie trotzdem da sind. Und da bin ich dann relativ konsequent und sage, ey, pass auf, wenn du krank bist, geh nach Hause. Es ist überhaupt kein Problem, wirklich. Wenn du krank bist, bist du krank. Wenn du aber hier bist, dann musst du arbeiten. Und dann kannst du nicht sagen, ich bin ja ein bisschen kränklich, ich würde gerne nur die Hälfte machen. Weil dann würde ich sagen, nee, wenn du hier bist, musst du arbeiten. Weil wir haben eine Dienstleistung am Kunden. Du arbeitest nicht im Büro, wo ich sage, dann gönn dir ein paar Pausen, ist alles in Ordnung. Du bist im Kontakt mit Menschen, du bist im Kundenkontakt. Erstens wäre es ganz uncool, wenn du die ansteckst und zweitens ist denen egal, ob du krank bist, die bezahlen Geld dafür, um ihre Freizeit mit dir zu verbringen. Du musst funktionieren. Und wenn du nicht halt funktionierst,
Ding, ja. Also du kannst ja halt nicht halb so freundlich, halb so schnell und sonst was sein, weil
total. Und wenn du nicht funktionierst, ist das wirklich gar kein Problem, dann lass dich krank schreiben. Ich habe auch vor, es ist gar nicht so lange her, da habe ich zu einer Mitarbeiterin gesagt, ey, wenn du noch nicht richtig fit bist, gönn dir noch 2 Tage mehr Ruhe, damit du danach aber wieder richtig gesund bist. Also das erstmal dazu. Und die andere Seite, dieses ich schleppe mich doch zur Arbeit, obwohl ich krank bin, glaube ich, ist ganz oft ein Verhalten, was genauso gelebt wird aufgrund der Arbeitgeber. Weil, und das kenne ich auch von sehr vielen Kollegen und Kolleginnen, die selber Unternehmer sind oder Studios haben und so weiter. Also wenn da jemand krank ist oder sich krank meldet, ist die erste Reaktion nie gute Besserung und werd wieder fit, so im Kopf, sondern eher so ein, na, hat sie wieder ein bisschen Schnupfen und bleibt zu Hause. Also die Einstellung des Arbeitgebers zur Krankschreibung trägt dazu bei, dass sich Arbeitnehmer nicht krank schreiben, wenn sie krank sind, sondern zur Arbeit gehen, damit sie eben genau dieses Feedback vom Arbeitgeber nicht bekommen. Und das ist ja was, zum Beispiel beim Thema, wie viele Unternehmen werden von weißen über 40 oder 50-jährigen Männern geleitet, die genau diese altdeutsche Schule haben und sofort, wenn jemand eine Krankmeldung schickt, erstmal denken, oh ja, schön Urlaub machen, ne? Und genau diese Art, damit umzugehen, fördert ja das Verhalten des Arbeitnehmers, sich eben nicht krank schreiben zu lassen. Also ich würde sagen, der Ursprung des Problems liegt eher darin und nicht beim Arbeitnehmer direkt. Wenn der Arbeitnehmer ein gutes Gefühl hätte und wüsste, wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause und ich habe überhaupt nichts zu befürchten, weil mein Arbeitgeber mir ja auch sagt, ich soll zu Hause bleiben und er das versteht, würden sich viel mehr Arbeitnehmer krank schreiben lassen, wenn sie wirklich krank sind.
Was natürlich auch so ein Punkt ist, finde ich, was ich auch von mir selber kenne, wenn ich weiß, okay, steht gerade wirklich irgendwie was an und wenn ich jetzt ausfalle, dann weiß ich genau, Kollegin oder Kollege AB müssen jetzt irgendwie alles übernehmen und Sachen bleiben liegen und so weiter. Ich meine, man hatte ja glücklicherweise auch oft irgendwelche freundschaftliche Bande in die Firma und wo man sich dann doch so aus Pflichtgefühl einfach denkt, ich mach das halt jetzt, komm, ist egal. Aber in dem Kontext fand ich auch, das gab es, glaube ich, letztes Jahr so ein bisschen die Diskussion, diese Teilzeitkrankschreibung, ganz cool. Geht natürlich bei dir halt so semi, wenn man jetzt irgendwie 38 Temperatur hat und sich einfach schlapp fühlt und so sich ins Studio stellen und Leute anstecken, ist nicht cool. Bei mir, ne, ich habe ein Büro, teilweise zumindest einen Bürojob, kann ich mich dann schon auch mal 2 Stunden an den Rechner setzen und nochmal 3 Mails schreiben und so.
Ja, ja, total.
Weil so lange brauche ich auch für 3 Mails.
Weißt du was, da hilft KI, aber da bist du zu alt für.
Das ist Gemini. Wir haben dieses Gemini, aber das habe ich noch nie ausprobiert irgendwie.
Eine lustige Anekdote dazu, mein Papa, also zum Spaß sagt er das auch, weil er sich aber auch am Anfang den Begriff nicht merken konnte und ich fand das wirklich lustig und seitdem habe ich das auch ein paar Mal schon so genannt. Er hat ChatGPT, nennt er manchmal Chivapchichi, muss ich immer dran denken. Ich kriege auch mal ein bisschen Hunger, wenn ich mit ChatGPT arbeite jetzt.
Das ist mal irgendwie ein halbwegs lustiges Boomer-Wortspiel, finde ich.
Total, aber das ist auch wirklich ein absolutes Boomer-Wortspiel. Das ist also Boomer in einem Wortspiel erklärt.
Hey, kennst du noch, hast du noch mit Videorekordern gearbeitet?
Ja, Sicky, ich habe auch früher meine Playmobil-Männchen in den Videorekorder gesteckt, weil das eine Höhle war.
Aber hast du damit auch VHS-Kassetten gespielt oder hast du da irgendwie nur Dinge reingesteckt, die da nicht reingehören?
Ich habe da, ich habe zum Beispiel einer meiner Lieblings-VHS-Filme, die wir sehr, sehr oft geguckt haben, König der Löwen. Wir hatten früher König der Löwen auf VHS und haben das sehr, sehr oft geguckt.
Aus dem Westen rübergeschickt, ja?
Ja.
Weil ich glaube, der ist 2000 oder so. Na, ist auch egal.
Ich habe keine Ahnung. Nein, wesentlich früher.
Fällt mir nur bei Chivapchichi und ChatGPT ein. Mein Großonkel, sowas wie mein Opa für mich gewesen damals, Gott habe ihn selig, der hatte natürlich auch einen Videorekorder mit Showview. Kannst du noch dich an Showview erinnern? Pass auf.
Sagt mir was.
Ich erkläre es dir, weil ich wette, niemand, der diesen Podcast hört, also keiner der 3 Personen, also wir beide und noch plus 1, weiß noch, was Showview ist. Du hattest ja früher klassischerweise eine Fernsehzeitung. Also bei uns war das dann so, es gab dann die Hör zu. Und dann hat man geguckt, was kommen denn am Wochenende für Filme oder abends oder so. Und dann, wenn du einen modernen Videorekorder hattest, dann konntest du den ja programmieren, wann der aufnehmen soll. Dann konntest du diese Showview-Nummer eingeben und über diese Nummer hat der Videorekorder direkt gewusst, das ist Pro7 um die und die Uhrzeit und hat das automatisch aufgenommen. Das ist im Prinzip quasi der Urvater von ChatGPT, sozusagen KI der 1995er Jahre.
Und stand da nicht in den Zeitungen bei den Sendungen so eine Nummer dabei oder so?
Genau.
Ja,
eine 8-stellige Nummer oder so, keine Ahnung.
Ja.
Und fällt mir nur gerade ein, weil mein Großonkel das natürlich auch nicht aussprechen konnte, weil er wirklich überhaupt gar kein Wort Englisch kann und immer Showy gesagt hat.
Showy.
Muss man die Showy-Nummer eingeben hier. Ne? Muss man heute Abend das aufnehmen. Wie ist denn die Showy-Nummer?
Die Showy-Nummer. Ja, der Thomas Gottschalk, der alte Showy.
Hat zusammengepasst.
Hat irgendwie gepasst zusammen. Ja, das war ich glaube, der war viel, viel klüger, als du gedacht hast. Der hat das bewusst so genannt, weil er immer Thomas Gottschalk aufgenommen hat. Der alte Showy.
So, Toni, wir haben die Stunde gerissen. Drück jetzt hier mal auf Stopp. So, es reicht jetzt.
Ich habe zum Abschluss eigentlich immer noch so einen Wandtapetenspruch dagelassen. Aber so auf die Stelle fällt mir gar nichts ein. Von daher, Leute, versteckt eure Drogen gut. Es könnte in jedem Waggon ein Polizist auf euch warten. Aber guckt einfach kurz rein, weil man erkennt die ja sofort. So, wenn ich rufe kurz Fabi an, der erklärt euch nochmal, aber man erkennt die Polizisten ja sofort am Äußeren. Das ist ja in 2 Sekunden ist das erkannt und ausgemacht. Gut, Fabi.
Wir wärmen uns mal wieder auf für die nächsten Folgen. More to come. Ciao.